Hallo Leute, hier ist sie, die neue Folge, die lang erwartete von Beyond Page Views. Und wir haben einen bunten News-Strauß für euch zusammengestellt.
Wir haben denn unseren
Eigentlich
Check-in erweitert.
Haben wir viel zu lange am Check-in gebraucht, oder?
Nee, der Check-in ist ja super wichtig, glaube ich. Das lassen wir euch entscheiden. Check-in ist ganz viel drin. Alles, was wir nicht mit Links belegen können, packen wir den Check-in. GA4, GTM, BigQuery, Newsletter etc. Und aus dem
Content-Mode vollgepackt.
Ja, alles dabei. Viel Spaß dabei.
Bis gleich.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views, der vielleicht letzten, die wir mit ein bisschen Sonne aufgenommen haben, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall herzlich willkommen von mir, Markus Bersch, wie immer, und auch dabei ist
Michael Janssen aus der Demexco-Stadt.
Aus der Demexco-Stadt. Stimmt, heute, wo wir aufnehmen, hat die Demexco gestartet. Ich habe nicht viel davon mitbekommen bisher. Aber heute Abend ist dann ja auch Party. Da sieht man morgen ganz viele Bilder von, vermutlich.
Wahrscheinlich. Habe ich eigentlich auch vom Adscamp erwartet, da habe ich auch nicht viel von mitbekommen. Es war ja auch in Köln.
Ja. Ja, keine Ahnung. Wie auch immer. Es muss aber deswegen nicht lahm gewesen sein.
Nein, überhaupt nicht. Nein, es war einfach Social-Verbot vielleicht.
Ja, das kann sein. Gut, dann steigen wir, bevor wir in die News gehen, überspringen wir das Housekeeping, wir haben ja eigentlich nichts, und gehen in unsere Check-in-Kategorie, die doch jetzt einen neuen Namen haben sollte, oder wie war das? Ich weiß es nicht mehr. Hatten wir da nicht uns was überlegt? Oder du? Hattest da nicht einen ganz tollen neuen Namen für?
Nee, Namen glaube ich nicht, glaube ich.
Namen glaube ich nicht. Okay, dann heißt das weiterhin Check-in. Und wir würden anfangen mit, wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du mich jetzt.
Mit einem Problem von dir.
Ja.
Dir ist der Google Tag Manager beim Speichern nicht schnell genug? Speichern für Preview oder für?
Nee, beim Speichern von Änderungen von irgendwelchen Elementen, seien es Trigger, Variablen, sonst irgendwas. Und ich kann nicht wirklich sagen, woran das liegt. Das passiert nicht immer. Aber ich hatte das gesehen einmal bei einem Analytics Pioneers Training, natürlich ausgerechnet, ne, will man irgendwas machen, klickt auf Speichern und wartet dann 30, 40 Sekunden, bevor man weitermachen kann. Und da habe ich noch gesagt, nee, das habe ich hier nicht. Und kurz drauf hat es mich an irgendeinem Tag auch erwischt, dass ich eigentlich im Tag Manager nicht ernsthaft irgendwelche Änderungen speichern konnte.
Okay, habe ich noch gar nicht gehabt.
Ja, und ich wollte eigentlich nur wissen, ob anderen Leuten das auch schon mal passiert ist.
Ja, und ich dachte, du wärst im einstelligen Sekundenbereich und nicht irgendwie.
Nee, das, wir reden hier von 30, 40 Sekunden, bevor es weitergeht. Und ja. Das war nicht in Ordnung.
Vielleicht ein Plugin dazwischen?
Unwahrscheinlich. Zumindest keins, was ich mal an und mal aus habe. Insofern, also okay. Natürlich sind ein paar Plugins da. Sogar mein eigenes, aber das kann es auch nicht schuld gewesen sein, weil dann hätte es beim Analytics Pioneers Training bei anderen Leuten auf anderen Rechnern nicht das gleiche Problem gegeben.
Das stimmt. Okay, also vielleicht, wenn einer der Hörer oder Hörerin irgendwie was dazu weiß, gerne Bescheid sagen, würde ich sagen.
Ja, genau. Dann habe ich noch so einen kleinen Tipp, beziehungsweise nicht so einen kleinen Tipp, sondern ich war sehr überrascht. Ich bin ja kein großer Freund gewesen bei meinen ersten Versuchen mit Code-Generierung und ChatGPT. Inzwischen habe ich aber einfach mal beim ChatGPT-Code-Interpreter ein Logfile hochgeladen. Hab gefragt, ob er da was mit anfangen kann, hat gesagt, ja, Logfiles kann ich. Und dann haben wir ein bisschen Logfile-Analyse gemacht. Und das war eigentlich ganz lustig.
Bist du also inzwischen Paid-Member sozusagen bei ChatGPT?
Ja, sonst geht's ja nicht mit dem
Peter.
Und, ja, genau so. Und aber ich sag mal, ich habe diese andere Aufgabe, die ich damals mit der Umsonst-Version von ChatGPT 3 oder 3.5, was immer es war, ausprobiert habe, habe ich jetzt auch meinem bezahlten ChatGPT 4 gestellt. Und wir hatten auch wieder eine lange, lustige Diskussion und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Problem komplex ist und wir beide nicht in der Lage sind, das zu lösen. Auch nicht gemeinsam. Also,
okay.
Das ist jetzt mein Benchmark. Damit werde ich jetzt immer jede folgende Version einfach mal challengen. Was ich halt gemacht habe, wie gesagt, war so ein bisschen Logfile-Analyse. Wenn man dann hingeht und sagt, ich möchte eine ganz bestimmte Art und Weise der Analyse haben, muss man sehr, sehr genau beschreiben, wie man es gemacht haben will. Hat sich herausgestellt, weil ChatGPT sehr, sagen wir mal, einfallsreich dabei war, zu interpretieren, wie denn das Ziel zu erreichen sei. Und es ist dann teilweise, kommt halt ein Ergebnis raus, aber wenn man dann nochmal hinterfragt, den Code wirklich hinterfragt, der da generiert wird, dann findet man raus, dass da teilweise echt Unsinn passiert. Und da sehe ich noch eine große Gefahr. Weil wenn du Code generieren lässt und bist nicht in der Frage, den zu hinterfragen, kannst du natürlich nur nachher mit dem Ergebnis leben und musst es für richtig halten. Und das muss nicht immer so sein.
Ja, ja, ja. Nicht ganz. Also ja, ich verstehe, also man sollte verstehen, was der dann da schreibt. Im Notfall sich nochmal erklären lassen, Zeile für Zeile, was macht der eigentlich, wenn man so wenig Kenntnisse hat. Hm. Und spätestens dann fällt es ja auf.
Genau, also wie auch immer.
Weil das Code wiederum kann ja ChatGPT kann ja auch dann selber seinen Code erklären oder ihren Code.
Ja.
Ja. Apropos Check-in, mir ist, ich war letztens wieder über einen Link gestolpert, wo es irgendwelche tollen News geben sollte und dann landete ich auf einen Paid Newsletter. Hm. Und dann wollte ich mal von dir wissen, hast du Paid Newsletter?
Nein, nicht einen.
Okay, ich habe den vom Avinash, einmal im Jahr zahle ich dafür. Aber ansonsten habe ich keinen, weil ich lese die, glaube ich, sowieso nicht.
Nee.
Befürchte also, ich immer.
Nein, also die haben bestimmt ihren Wert in bestimmten Nischen und so weiter. Wenn man da jetzt irgendwie Informationen braucht und es ist vielleicht auch etwas aufwendiger, das Ganze dann aufzubereiten und man will sich das bezahlen lassen, finde ich das total valide, genauso wie Member-Bereiche in bestimmten Fällen Sinn ergeben, aber halt nicht immer, ne, so. Ja. Aber bei mir wäre es einfach rausgeschmissenes Geld, weil ich kaum die Zeit habe, die Dinge überhaupt zu verarbeiten und zu lesen, die ich auch ohne Geld dafür auszugeben, alle irgendwie immer auf den Tisch kriege. Und deswegen, nee, haben wir nicht.
Ja, doch mal so, auch Medium zahle ich ja mein jährliches Abo, aber auch da denke ich mir, könnte man woanders lesen wahrscheinlich genauso. Reine Bequemlichkeit.
Ja, kann schon sein.
Und du warst, aber du warst in BigQuery unterwegs, hast du reingeschrieben bei uns in den Check-in?
Ja, habe ich reingeschrieben. Ich hab dir sogar einen Printscreen reingepackt, falls du es noch nicht gesehen haben solltest. Vielleicht lassen wir den drin, für alle, die es noch nicht gesehen haben sollten.
Du
aber
kannst jetzt Balkendiagramme.
Man kann jetzt Balkendiagramme, so. Oder Liniendiagramme, wenn man möchte. Und halt direkt auf Basis der Ergebnistabellen, die man so bekommen hat. Und wie es halt so ist, je nachdem, wie umfangreich dann so ein Ergebnis, also so ein Resultat-Dataset ist, findet man vielleicht nicht gleich die Dinge, die man sehen will und Grafik kann da dabei helfen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass ich nicht alles, früher konntest du zwar mit zwei Klicks den ganzen Kram nachher im Looker Studio oder damals noch Data Studio dir angucken, aber das ist natürlich was ganz anderes. Da ist jetzt einfach neben deinem JSON und deinen Resultaten, hast du einfach Charts als neuen Tab, klickst du einfach drauf und
zack,
da ist dann schon so sinnvoll, wie es sich BigQuery gedacht hat, dann erstmal visualisiert, aber du kannst es dann noch eben entsprechend anpassen. Ich finde es sehr hilfreich.
Ja, und dann haben wir noch eine News später zu, wo man noch mehr machen kann.
Richtig. Aber das an sich ist überhaupt schon, glaube ich, finde ich, ein ganz gutes Feature. Und allgemein ist, wenn man sich die Release-Notes anschaut von BigQuery, da passiert tatsächlich eine ganze Menge. Ich nutze es ja nicht wirklich ständig, deswegen entgeht mir da auch vieles. Aber vielleicht fehlt ja dem einen oder anderen irgendein knaller Feature und vielleicht ist es schon da, man hat es nur nicht mitbekommen. Das heißt, so ein Auge auf die Release-Notes ist vielleicht gar nicht dumm.
Ja. Und du hast dann danach so noch gesagt, du lernst jetzt JavaScript.
Genau, jetzt lerne ich endlich JavaScript. Nee, ich bin über ein Tutorial gestolpert, und ich weiß gar nicht, wie und in welchem Zusammenhang und aus welcher Quelle ich das geholt habe. Und es ist auch nicht wie diese typischen Tutorials, die eigentlich sehr gut sind zum Lernen eben. Die meisten sind interaktiv. Du kannst halt irgendwie in so einer Konsole wahrscheinlich direkt im Browser irgendwelche Dinge ausprobieren und Aufgaben lösen. Das ist das hier alles nicht. Aber ich finde trotzdem, von der Struktur her ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man, also auch so als Nachschlagewerk.
Mhm.
Und die einzelnen Dinge sind meines Erachtens eben auch gut erklärt. Das ist halt jetzt Englisch, aber das sollte für die meisten keine Hürde sein.
Ja, also ChatGPT und so kann er das zusammenfassen und in zwei Sätze packen, dass sie dieses gesamte Lernen.
Genau.
Nee.
Aber wir hatten ja schon mal ein oder zwei Kurse, auch speziell JavaScript-Kurse. Mhm. Und ich glaube, den kann man hier einfach auch nochmal mit in Erwägung ziehen, wenn man jetzt gerade auf der Auswahl ist.
Ja. Das Spannende daran finde ich, dass er rein textlastig ist und dass man sozusagen, glaube ich, die Videos dazu kaufen kann, wenn man möchte. Dass das die Notizen des Videokurses sind.
Mhm.
Und ich finde tatsächlich,
tatsächlich
finde ich ja tatsächlich den Text spannender als die Videos. Weil Videos, die sind immer, das dauert immer so lange, finde ich, die anzugucken. Lesen geht schneller. Ja.
Videos sind so verdammt linear. Aber jeder jeckt anders, ne?
Auf jeden Fall. Jeder lernt so, wie er am liebsten. Am liebsten mag ich beides. Ich glaube, ich hatte mal einen Kurs bei CXL oder wie die heißen, und die hatten tatsächlich dann das Video und den Text da unten drunter. Und einmal hatte ich gesehen, da hatte jemand ein Video und unten den Text, aber nicht einfach nur als Tonspur, sondern vernünftig zusammengefasst auch, also vernünftig strukturiert und so, mit Überschriften und so und Bildern zwischendrin. Also eher so wie jetzt hier dein Beispiel dann.
Ja, ich habe auch schon Dinge gesehen, wo dann der Text unten mitscrollt und so weiter. Wo
das sozusagen als direkte Mitschrift, ne? Sozusagen oder als.
Genau, ja, das also gibt schon viele gute Kombinationen. Ne? Ja. Viele gute Kombinationen, wie kriegen wir jetzt hier die Kurve? Du hast festgestellt, jemand hat festgestellt, dass Cookie-Syncing nicht nur sich auf Cookies konzentriert, sondern jetzt neuerdings auch Data Layer durch die Welt geschickt werden.
Genau, David Vallejo mit seinem Analytics Debugger Plugin hat festgestellt, dass Snapchat nicht einfach nur die Daten überträgt, die man in Snapchat gibt, sondern Snapchat überträgt einfach den gesamten Data Layer. Alles, was da drin ist, komplett.
Ja.
Das gesamte Objekt. Das heißt, wenn du da E-Mail-Adressen reinpushst oder irgendwelche Client-IDs oder.
Und genau das ist es, ne? So. Also es stehen halt oft Daten im Data Layer, wo man sich denkt, naja, die stehen nur im Data Layer, aber jedes Skript kann die lesen und kann sich vielleicht auch irgendwann entscheiden, zu sagen, ich schick's einfach mal mit. Vielleicht steht da ja eine ungehashte E-Mail-Adresse oder ein E-Mail-Hash, der nicht an mich gesendet werden soll, aber ich nehme den Mail trotzdem mal mit. Das ist schon dreist.
Das sollte hier eigentlich nicht. Das ist schon super. Ich finde, das ist super dreist, finde ich schon. Ich weiß noch nicht, wie lange die das noch machen werden, wo es jetzt gerade so ein bisschen da, glaube ich, ein bisschen höher schlägt, die Wellen. Weil ich würde tatsächlich, das wäre ein Grund, dass Snapchat tatsächlich komplette Server-Side-Technik nur noch ranzulassen oder sonstiges.
Ja.
Mit denen die sich nicht so viel holen. Also das
ist auch nicht mein Lieblingsdeck.
Also. Ja. Ich finde es also schon, den gesamten Data Layer fand ich schon sehr knackig. Also, ja.
Ja.
Ja, dann habe ich noch was mitgebracht, und zwar Pip hat im Doppelgänger-Podcast gesagt, dass Feedreader sind so die 2000er oder so, sagte er, wenn er da Informationen rausholt. Ich muss sagen, ich mag meinen Feedreader immer noch sehr gerne, weil ich da relativ viele neue News raushole. Markus, wo holst du deine neuen Sachen her?
Teilweise kommen sie zu einem über die verschiedenen Netzwerke, und den Rest, der kommt bei mir auch ganz normal immer noch aus dem Feedreader. Vielleicht bin ich da sehr 2000, aber...
Ja, okay, sind wir beide so. Also von den Hörern, wenn ihr bessere Ideen habt oder so, und man kann auch einfach die Ergebnisse mit Feedly überwachen, mit AI, dass die dann irgendwelche Sachen zusammenrollen, zusammensuchen und so, das geht auch. Aber wie kommt ihr in News, außer jetzt einfach nur den LinkedIn-Stream? Das wäre mir halt nicht genug. Also, das wäre mir schon zu sehr gefiltert.
Einmal im Monat diese Sendung hören, oder? Gilt nicht übrigens.
Achso, das nicht. Ja, genau. Genau. Nur Beyond Pages finden wir sehr schön, aber das ist ein Vorschlag, den kennen wir schon, weil das machen wir ja. So lernen wir ja selber, dass wir uns selber anhören. Ja.
Gut, okay. Und jetzt hast du uns eine neue Ecke in der Ecke geschaffen, nämlich GA4, die Beschwerde-Ecke.
Ich weiß nicht,
Beschwerde-Ecke
ist. Nee, Neuigkeiten, tolle Sachen, Überlegungen, die einfach so, sonst bei den Fundstücken ist ja unser Ansatz, dass man immer einen Link zu hat oder so.
Ja, genau.
Aber
das sind so Fragen aus der Praxis. Ne?
Genau. Zum Beispiel hatte ich ein Posting rausgehauen, da wo ich sagte, komm, bei GA4 keine Session-ID mehr. Was haben wir reingeschrieben? Das waren drei Sachen, die ich da reingeschrieben habe.
Ja, Timestamp nicht, Session-ID nicht und weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht mehr.
Ja.
Auf jeden Fall die Sachen, die viel zu viele Dimensionen aufmachen, ne? Und dann sagt einer, naja, ein Timestamp schicken wir mit fürs Data Warehouse, sag ich, aber als unzufriedene Dimension macht das ja deine Analysen kaputt, oder nee, schicke ich als Metrik. Wo ich sage, ein Timestamp als Metrik finde ich schon knackig.
Ein Timestamp als Metrik? Also
als unzufriedene Metrik.
Ja, aber die addieren sich doch danach in aggregierten Reports auf.
Mhm.
Ergibt das einen Sinn? Nein.
Nee,
aber naja, gut, also um sie irgendwo zu haben, um sie auszuwerten, wunderbar. Wenn die da kein Kardinalitätsproblem verursachen, dann ist es vielleicht auch eine gute Idee.
Hab ich auch gedacht,
aber,
ja.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Um die eigentliche Frage zu beantworten, wenn man das nicht als Metrik macht, wenn man es einfach bauen uns jetzt einen Timestamp und so weiter, sollten wir den wirklich senden?
Er hat tatsächlich gesagt, ich habe als Benutzer die Dimension macht es keinen Sinn, und dann kam als Antwort, nee, er macht es auch als Metrik.
Ja.
Und dann machen Timestamp ist halt, die Sekunden seit 1970 ist für mich ja eine Metrik, ich wüsste nicht, wofür ich die einsetzen sollte.
Nee, ich weiß
aber
auch nicht.
Aber er braucht die halt im Data Warehouse. Aber ja. Auch das.
Ich weiß nicht, wie sie nachher in den Rohdaten landen. Wahrscheinlich nicht in dieser aggregierten Form, sondern auf Hit-Level sind sie dann wahrscheinlich immer noch vernünftig lesbar.
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung, vielleicht ist das ein ganz schlauer Workaround. Die eigentliche Frage dahinter ist aber, wenn jetzt nehmen wir nicht das Ding, nehmen wir die Event-ID. Ne? So ein Fall, den ich hatte. Hast du die KPI implementiert, an einem Server-Side-Google-Tag-Manager brauchst du eine Event-ID zum Deduplizieren, damit sie die am Server kennst, musst du sie senden. Was sendest du? GA4-Events, also hängst das Ding da einfach dran. So. Und ich habe dann festgestellt, dass es eine gute Idee ist, die am Server dann aber nochmal zu vernichten mit einer Transformation, bevor man den ganzen Kram an GA4 raussendet, weil da brauchst du ja nicht, du brauchst sie ja nur für die KPI. Weil sonst sendest du zum Beispiel mit jedem Event einfach eine Event-ID, die per Definition so eindeutig wie möglich sein soll. Ne? Das heißt, jeder Wert ist neu. Und als ich das ausgeschaltet habe, hat das tatsächlich ein Other-Problem gelöst.
Aber nur, weil du es als Dimension angelegt hast, oder?
Ja, nee, ich habe es einfach nur gesendet. Es war noch nicht mal als Dimension angelegt.
Das dürfte eigentlich nicht sein, meiner Meinung nach.
Früher war es auch ein bisschen anders als jetzt. Insofern weiß ich auch
ja,
nicht.
Ja. Spannend. Ja. Nee, weil
seitdem habe ich mich nie getraut, sowas nochmal zu machen. Das heißt, die Frage, die ich eigentlich stellen will, ist, wie schlimm ist das heute, wenn man so einen Timestamp da drin hat oder eine Event-ID als Dimension? Und dann macht es noch einen Unterschied, ob es registriert ist oder nicht. Weil früher hat es nicht wirklich einen Unterschied gemacht, ob registriert oder nicht registriert oder Teil der Auswertung oder nicht Teil der Auswertung. Es ging darum, ist es irgendwo in so ein Dataset reingeflossen und wenn ja, dann Mist. Ne?
Mhm. Und dazu habe ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, leider. Ich habe einen Mythos gehört. Jetzt spiele ich mir die unseren Jingle ein für unseren Mythos der Woche oder des Monats. Und zwar baut GA4 für die Oberfläche im Hintergrund eine Tabelle auf mit möglichst vielen Dimensionen und Messwerten und auf die wird zugegriffen, wenn wir unsere Abfragen machen. Und wenn die länger als 2 Millionen Zeilen ist, dann kommt das Other-Problem. Mhm.
Dass es voraggregierte Daten gibt, auf denen unsere aggregierten Reports basieren, das ist klar.
Ja.
Dass man Einfluss darauf hat, früher musste man einfach sagen, du musst nochmal eine Dimension irgendwie hinzufügen. Jetzt gibt's ja auch diese Custom-Data-Sets irgendwie. Da kannst du noch sagen, hier pack die Dimension mit rein, dann will ich die sehen. Ich weiß aber nicht, ob das ein 360-Feature ist, ob das jetzt
360
kann. Ich hab's halt noch nie benutzt.
Ja.
Dass das Ding in sich jetzt irgendwie dieses 2-Millionen-Zeilen-Limit hat, habe ich halt noch nirgendwo gehört, aber kann ja durchaus sein.
Ja, ich versuche bis zum nächsten Mal, vielleicht findet jemand das wieder. Den Ansatz, ich fand auch die Idee dahinter ganz clever. Also das geht natürlich nicht, also es wird wahrscheinlich mehr solcher Tabellen geben. Weil natürlich die.
Ja, es gibt wahrscheinlich nicht die eine große Tabelle, auf der alle Reports basieren. Das wäre auch blödsinnig, weil die auch sehr unterschiedlich aussehen.
Genau. Einmal User, einmal Session, einmal Hits vielleicht oder so.
Ja, so Produkte und Dinge, die Session-basiert sind, wie Landingpages, sind wahrscheinlich in einer anderen Tabelle als die normalen Seitenaufrufe und so weiter. Ja. Aber es gibt halt aggregierte Tabellen, auf denen dieser ganze Kram basiert. Genau deswegen können wir eben nicht beliebig tief da reingucken und erwarten, dass die Daten zurückkommen. Mhm. Ne? Dafür sind die Explorations ja gedacht.
Ja.
Das ist vom System her schon durchaus so vorgesehen.
Ja.
Aber kann sein, dass da so ein 2-Millionen-Zeilen-Limit drauf ist. Finde ich sinnvoller als irgendwie sowas wie, ab einer Kardinalität von 500 verschiedenen Werten pro Tag kommst du in Probleme. Scheint auch nicht zu stimmen. Auch wenn es irgendwo schwarz auf weiß steht, ne? So, aber diese 500 verschiedene Werte innerhalb eines Feldes scheinen auch nicht wirklich eine Grenze zu sein.
Nein, sind doch keine Grenze, nur eine Empfehlung. Das sagen die ganz klar.
Ja.
Du solltest das. Ich habe jetzt einen Kunden, die haben halt Dateinamen für den weltweiten Konzern, die kommen jeden Tag über weit über die normalen Werte. Wobei die wiederum ja keine Benutzerfinanziert sind, sondern wenn du den ganzen Pfad mitnimmst, dann hast du die ja sozusagen in einer Systemdimension, das könnte besser sein. Aber alles Sachen, die man noch nicht so genau weiß.
Nee. Aber wir
apropos Zeilenlimit, Markus, ich habe wieder umsortiert. Markus guckt immer so kurz auf den Bildschirm, wenn er sich wieder was bewegt. Weil es passt auch noch dazu zu GA4, von wegen Nutzerzählen und Sessionzählen und so, hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon von wegen, dass ja nicht 1:1 tatsächlich die gezählten Nutzer sind, sondern dass die einfach zusammen aggregiert werden, zusammengebastelt werden von Algorithmen und das ist dann der hier Hyper, Log, Plus.
Ich glaube, da ist ein Hyper zu viel drin, oder?
Ja, ich weiß, es ist ein Hyper zu viel
drin. Hyper, Log, Plus, glaube ich, das reicht
natürlich. Genau. Ja. Ich habe auch irgendwo, ich kann die nochmal raussuchen, ich habe einen Artikel dazu gefunden, warum, wieso, weshalb und so noch, wo das Hyper, Log herkommt und dass Adobe Ähnliches auch für ihr Analytics benutzt, aber halt nicht für Sessions und für Nutzer, sondern, und das ist auch nichts Neues, das ist von Universal, da gab es das ja auch schon ein paar Jahre, dass es das gibt, ist einfach billiger für.
Nee, wir reden jetzt Google zum ersten Mal darüber, wenn wir jetzt plötzlich Auswirkungen davon merken, ne? Weil wir auch mehrere Quellen der Wahrheit haben.
Mhm.
Wir haben
Explorations.
Im schlimmsten Fall haben wir drei, wenn wir auch BigQuery nutzen.
Und die Rohdaten. Da haben wir 4.
Ja.
Wir haben Explorations.
Ja.
Wir haben Looker Studio, wir haben die Oberfläche und wir haben BigQuery.
Ja, wobei, glaube ich, API und Explorations, aber ist egal. Kann sein. Ja, nee, gut, dann haben wir auch.
Nee, die sind unterschiedlich.
Andere Limits. Hm?
Ja.
Von daher. So, jetzt hast du eine interessante Frage gestellt.
Ja, Engaged Sessions.
Stelle ich in letzter Zeit auch häufiger.
Ja, hast du schon eine Antwort? So. Also 10 Sekunden ist Standard. Also für alle, die das nicht wissen, das beim letzten Mal schon mal, eine Sitzung und Interaktion ist entweder 10 Sekunden auf der Website oder mindestens 2 Seiten oder eine Conversion. Und die 10 Sekunden finde ich sehr kurz eigentlich, sind aber einstellbar. Und so will ich mir, stellen wir es auf 30 oder 60 Sekunden, um bessere Zahlen zu bekommen, um besser zu gucken, wer hat denn wirklich eine Sitzung mit Interaktion dabei. Das Wichtige ist, man muss halt da reingucken können. Und als normaler Nutzer siehst du diese Zahl nicht. Das heißt, das macht es ein bisschen schwieriger dann beim Auswerten.
Ja.
Von daher,
also mein Tipp, den ich da geben kann, ist natürlich ein echter Beratertipp, nämlich kommt drauf an. Mhm. Aber um zu wissen, ob da was passiert oder nicht, kannst du ja mal hingehen und schaust dir jetzt den Unterschied an zwischen deinen Users und Active Users, weil der kommt da ja so ein bisschen her. Ne?
Mhm.
Den Engaged Sessions und so, guckst du dir die Kennzahlen jetzt mal an und dann sagst du jetzt mal, ist das denn deinen Erwartungen entsprechend? Und wenn du jetzt sagst, naja, ich habe immer noch einen sehr großen Haufen an Active Users, die aber eigentlich nichts machen, ne? Man kann sich die ja auch anschauen, dann ist es eine gute Idee, vielleicht an dieser Zahl rumzufallen. Oder
du kannst sagen,
ich habe irgendwelche alten Systeme, da waren es immer 30 Sekunden. Ich möchte es so vergleichbar wie möglich halten. Dann ist es jetzt immer noch eine Milchmädchenrechnung, weil diese 30 Sekunden ja wirklich 30 Sekunden Aktivität sein müssen und nicht 30 Sekunden, seit das letzte Event vergangen ist. Das heißt, im alten System ist es auch anders gemessen worden.
Ja.
Aber so Industriestandard hat mir mal irgendjemand zugeflüstert, sind 30 Sekunden, das stelle ich jetzt überall ein. Ich finde 10 auch zu kurz, aber das ist eine reine Gefühlssache. Ich finde, ich habe nichts davon, wenn jemand 10 Sekunden auf der Seite irgendwie rumscrollt und dann danach keinerlei Signale mehr sendet und verschwunden ist. Dann würde ich nicht sagen, boah, ist das ein Active User.
Nee, darum, das ist nicht so einfach. Vielleicht müssen wir einfach hier die Smart Goals von Google Ads wieder einführen. Die 5% der Besten.
Super, ja, genau.
Nach irgendwas. Ja.
Nee, aber es ist ja gut, dass wir Kontrolle drüber haben. Ich finde, 10 Sekunden ist halt eine interessante Wahl als Default, aber man will wahrscheinlich eben, wenn man sowieso schon sagt, wir konzentrieren uns im Report eher auf die Active Users und lassen diesen Rest mal bei den vielen Reports raus, dann wollen wir da aber nicht so viel Diskrepanz reinbringen, weil
stimmt.
Die Leute sich dann beschweren, dass die Anzahl der User ja so furchtbar unterschiedlich ist.
Auch das, ja.
Ne? Also ich glaube, das ist mehr so eine Konzessionsentscheidung an die Vergleichbarkeit der Daten, weil früher hatten wir das in der Form ja nicht wirklich.
Nee. Da dann habe ich noch eine Frage an dich.
Aber die war noch falscher.
Wir können noch eine Zahl ändern. Stellst du die Sitzungsinaktivitätsdauer um? Ich nicht.
Nein, ich auch nicht.
Man kann sie auf 8 Stunden stellen.
Gemacht. Nein, 8 Stunden finde ich ein bisschen hart. Ich habe es einmal da umgestellt, wo wir gesehen haben, dass einfach, und das war der Klassiker, ne, sag mal so aus dem Bereich der im weitesten Sinne der Versicherungen. Da hast du schon mal Formularstrecken, die etwas komplexer sind. Und da schläft eine Sitzung einfach deswegen schon mal ein, weil jemand länger als 30 Minuten braucht, um irgendeine blöde Zahl, eine Ziffer oder irgendwas, eine Referenznummer aus irgendwelchen Unterlagen rauszukramen.
Sozialversicherungsnummer.
Irgendwie so jetzt.
Ja,
ne? So.
Ja, ja.
Und da jetzt so hinzugehen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal, wir fangen hier an zu kleckern, jetzt machen wir nicht 40 Minuten, jetzt machen wir einfach mal eine Stunde, passiert in der Regel nichts Schlimmes. Ne? Weil auch wenn die erst nach einer Stunde einschläft und der kommt jetzt innerhalb dieser Stunde nach dem letzten Event zurück und der ganze Kram landet in der gleichen Sitzung, dann ist meines Erachtens nicht viel Schaden angerichtet.
Mhm.
Ja. So, aber wenn man eben nicht das Gefühl hat, dass man ständig irgendwie Purchases bekommt und keiner weiß mehr, wo der Mensch hergekommen ist oder sonst irgendwas, dann gibt es keinen Grund, das umzustellen. Ne? Ist es nicht irgendwie jetzt nur 10 Minuten, da sind es diese 30, die man früher auch hatte. Und das finde ich auch ganz okay. So arbeiten ja auch viele andere Systeme mit diesem 30-Sekunden-Timeout.
Ja, das ist tatsächlich ein offizieller Webstand. Ich habe mal nachgeschlagen, das gibt tatsächlich so eine Bibel, wo das alles drinsteht. Da sind die 30 Minuten auch eine offizielle Empfehlung. Weil nämlich Himanshu Sharma empfiehlt tatsächlich 7 Stunden 55 Minuten. Ist ideal für die meisten Websites.
Ja, gut, dann hat er
da hast du nämlich weniger von den komischen...
Ich sehe den gerade nicht.
Okay, ja, da hast du nämlich weniger NoZ-Probleme, sagt er.
Ja, da hast du weniger NAZ-Probleme, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass deine Sitzung nicht eingeschlafen ist, bevor jemand irgendwie einen Tab schließt und wieder so ein blödes Rogue-User-Engagement-Event dafür gesorgt hat, dass eine neue Sitzung startet. Aber damit hast du ja eigentlich kein Problem gelöst. Dann ist dieses User-Engagement-Event zwar nach 3 Stunden Inaktivität noch in der gleichen Sitzung, ist aber trotzdem, die Sitzung ist eigentlich längst zu Ende. Wir müssen GTEC unbedingt abgewöhnen, diese blöden Events nachher noch rauszusenden. Das ist viel wichtiger.
Ja.
So, was haben wir noch? Viel Direct-Traffic.
Ja, findest du, das ist viel mehr Direct-Traffic in GR4 als vorher in Universal?
Warum sollte das so sein?
Also ich habe mit einem Kunden gesprochen, wo wir das Analytics betreuen, und der sagte, die Marketingagentur hat gesagt, das wäre jetzt bei allen GA4s, die sie betreuen, so. Die hätten jetzt ganz, ganz viel Direct-Traffic.
Ja, dann haben sie es vielleicht überall schlecht implementiert oder so, aber ich sehe keinen Grund, warum GA4 mehr Direct-Traffic reporten sollte als Universal Analytics. Wenn wir ganz ehrlich sind, sogar eher umgekehrt. Und ich sehe das Problem auch nicht, ich habe das nicht.
Nee, okay, gut, wir wollen nur mal offiziell jetzt klären, dass wir dieses Problem nicht haben. Dann kriegen wir kein Problem mit GA4, sondern das Problem ist dann mal wieder wahrscheinlich Level 8. Der Nutzer davor.
Genau.
Ja. Und Referral-Spam in GA4 ist wieder da, ne? Wir haben wieder Referral-Spam.
Ja, wer ist denn aktiv?
Umbrella irgendwas oder so, glaube ich.
Ja, okay. Habe ich noch nicht bekommen? Noch ein
Posting weiter hinten zu von Blowfusion.
Okay, dann muss ich ja irgendwann, wenn ich endlich mal Zeit habe, da mal rangehen und vielleicht das Ding auch für GA4 wieder bei Analytics irgendwie zum Laufen bringen.
Ja, aber gibt ja eine tolle Lösung vom David Vallejo. Heißt der nicht Vallejo oder wahrscheinlich, ne?
Vallejo.
Vallejo. Der hat auch diesen berechneten...
Das ist nur, was ich rauskriege.
Ja, dieses berechnete Ding, haben wir doch beim letzten Mal vorgestellt oder so, wo der dann tatsächlich dann zur Laufzeit dann den Code live berechnet, der eingetragen wird. So ein Code zum generieren für echten Traffic und den sozusagen live berechnet.
Ja, aber ja, also wenn es jetzt Referrer-Spam ist, wie der alte, der Ghost-Spam, der eben nicht in einem rendernden Headless-Browser oder so weiter entsteht, wo all diese Mittel versagen werden, in der Regel, dann kannst du eh nichts dagegen tun, weil du kannst keinen Filter setzen. So, außer das heißt, wenn du den ja, Server-Side könntest du das machen, genau. Wenn der Server-Side dazwischen sitzt, dann könntest du das tun. Allerdings wird wahrscheinlich der Ghost-Spam, wenn er nicht von einer Website generiert wird, auch nicht über deinen Endpunkt laufen, sondern einfach, das ist ja immer noch nicht verboten, direkt an die Analytics-Server gesendet werden.
Stimmt.
Also ist Server-Side wahrscheinlich auch keine Lösung. Wo ich mir jetzt so ein bisschen Gedanken mache, ist, wenn das jetzt wirklich zum Problem wird, dann wird Google da wahrscheinlich reagieren müssen oder sie werden uns Filter geben müssen, weil der Spam, gegen den wir was tun können, ist der, der dann entsteht, wenn wirklich die Website im Spiel ist, ne? Wenn ein Browser im Spiel ist, ein Headless-Browser, ein rendernder Bot, was auch immer. Und dann könnten wir natürlich hingehen und sagen, wenn uns irgendjemand so einen Referrer unterjubeln will, dann hören wir jetzt einfach auf, den zu tracken. Aber das ist dann was du wirklich im Tech-Manager selber in die Hand nehmen musst, weil wir gar keine Mittel haben, um wirklich was dagegen zu tun.
Ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Grund für mich, warum ich gerne so BigQuery und Machine Learning so ein bisschen mal rumspielen möchte, so ein bisschen ausprobieren möchte, um sozusagen Muster reinzugeben und dann relativ schnell zu erkennen, damit man da arbeiten kann.
Also wer wirklich so ein Problem hat, der kann es ja nur eigentlich deswegen haben, weil es kann nicht übers Measurement-Protokoll kommen, sonst müsstest du irgendwo dein API-Secret rumfliegen haben, das haben die wenigsten. Das heißt, irgendjemand hat sich deine Measurement-ID genommen von deiner Website und hat gesagt, die spamme ich jetzt voll einfach mit Fake GTEC-Hits, das kann ich machen. Das kann ich genauso machen wie früher. Dann muss der aber deine Measurement-ID kennen. Dagegen gibt es eine ganz einfache Lösung. Du baust eine zweite Property, konfigurierst die genauso wie die Property, die du wirklich nutzen willst, weil sonst stimmt deine Konfiguration im GTEC nicht, die in den Browser transportiert wirst. Also du musst die richtigen Dinge als Conversioner markieren und so weiter. Und machst die öffentlich. Und wenn du einen eigenen Endpunkt hast, kannst du natürlich einfach, bevor du den Kram versendest, die Measurement-ID austauschen. Das geht wunderbar. Am Server die Measurement-ID austauschen geht. Das heißt, wenn jemand spammt der einfach nur deine Leer-Property voll, die du nur deswegen hast, um eine Konfiguration im Browser anbieten zu können.
Ja, oder einfach sozusagen, das war schön, das ist eine gute Idee, wie komme ich jetzt gerade drauf, eine zweite Property befüllen und dann den Abgleich machen. Sind die gleich oder was, wo ist der Unterschied? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Spammer beide voll spammt, ist gering.
Ja, okay. Ja, dann musst du so hinten raus dann die Daten wieder vergleichen, um so einen Spam-Abgleich zu haben. Ja.
Also weißt du schon mal auf jeden Fall, ob es überhaupt
so könnte Spam ich meine, das Spam einfach verstecken. Das heißt, die muss dann noch erraten werden, um die voll zu spammen. Und ich glaube nicht, es ist jetzt viel schwieriger, eine funktionierende Measurement-ID zu erraten, als es früher war, sich einfach eine Liste von potenziell tatsächlich existierenden Universal Analytics Accounts zu bauen, weil da gab es eine fortlaufende Nummer und die meisten hatten minus hinten eins und das war's.
Ja.
So. Und das heißt, da auf gut Glück irgendwie Referrer-Spam raussenden, also Ghost-Spam, war früher tatsächlich noch irgendwie ein Ding, was auch immer man damit erreichen wollte. Heute wäre das aber viel zu schwierig. Heute kannst du es eigentlich nur noch zielgerichtet machen. Du musst irgendwie Measurement-IDs haben, sonst sendest du es potenziell zu 99% ins Nichts. Das kann selbst für einen Spammer nachher nicht mehr sinnvoll sein. Was auch immer er erreichen will, ich weiß es eh nicht. Ja?
So Quatsch. Ja. Darum werden wir jetzt mit unserem Lass uns über GA4 reden auch schon durch, soweit?
Ja, so ist es.
Haben wir alle Klarheiten beseitigt?
Ja. Dafür sind es jetzt nicht so furchtbar viele News, finde ich.
Oh, geht. Wir haben noch was vor uns.
Ja, machen wir das. Fundstücke. Bam. Ich fange an.
Ja.
Erstes Fundstück, BigQuery Studio. Ich habe es noch nicht gesehen. Es scheint auch noch eher so eine Beta zu
Preview?
Sein. Oder?
Preview nennt sich das.
Preview,
eine Beta,
genau.
Mehr, es nennt sich jetzt Preview.
Stimmt, es ist eine Preview. So. Aber es gibt eben ein Produkt, was, wenn ich es richtig verstanden habe, dafür geeignet ist, sich mit den Daten aus BigQuery auseinanderzusetzen, ohne sich mit BigQuery rumschlagen zu müssen.
Ja.
Das heißt also, viele Analysen einfach in ein Tool ausgelagert, was nicht das Looker Studio ist, sondern eben speziell zugeschnitten auf die BigQuery-Daten.
Ja, und in Richtung scheinbar von diesen Notebooks geht, von den Colab-Notebooks. Da stolper ich auch immer mal wieder drüber. Das so zusammen gebastelt, das finde ich sehr cool.
Ja, und dann eben auch nichts mehr ohne AI, ne? Das heißt, du bist auch nicht alleine beim Analysieren der Daten und so weiter. Also alles in allem scheint das eine sehr interessante Geschichte zu sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Viel zum Spielen, viel zum Ausprobieren. Es fehlt nur die Zeit ein bisschen.
Genau.
Müssen wir nur unseren AI bauen, der uns sozusagen ersetzt. Ja, auf jeden Fall, BigQuery Studio kann auf jeden Fall interessant sein. Ja.
Weil also als Verkaufsargument für BigQuery wahrscheinlich nicht verkehrt. Ne? Weil baut dann doch wieder Hürden ab.
Ja.
Die künstlich erzeugt wurden im GA4 User Interface. Entschuldigung.
Apropos Hürden. Bisher war immer eine Hürde, wenn man Daten in eine vernünftige Looker Studio reinbekommen wollte, entweder aus eigenen Dingern oder aus fremden Datenquellen. Und darum hat sich Aptiva Software hat sich hingesetzt und hat eine Anleitung geschrieben, wie man sich einen eigenen Connector baut. Fand ich super. Weil
ja,
ich wusste nicht, wie man so einen Connector baut. Also
ich auch nicht. Ich bin noch mal dran gescheitert. Ich habe das wirklich mal versucht. Ist schon eine ganze Zeit lang her. Und jetzt würde ich auch, ich habe das Ding auch gesehen, also es ist ein Fundstück von uns beiden. Und das ist bei mir auch auf der Mal-Ausprobieren-Liste gelandet.
Ja, und das Ding ist so klein und so einfach, es macht zu wenig. Also, dass man sozusagen schon beim Auswählen des Connectors schon sagt, was man gerne hätte, dass das ist sehr praktisch, das ist einfach zum Üben, zum Rumprobieren. Fand ich schön.
Ja.
Da kann man, glaube ich, nicht kaputt machen.
Nö. Kaputt machen, das ist eine super Brücke zum nächsten Beitrag, den wir gefunden haben oder den ich gefunden habe in den Fundstücken. Und zwar geht es um Dinge, die kaputt sind auf der Website. Und dafür gibt es jetzt als Plugin, also als Erweiterung für Matomo, gibt es jetzt Crash Analytics. Crash Analytics kannte ich vorher nur irgendwie so von Firebase.
Mhm.
Also mehr so aus der App-Ecke. Aber auf der Website gehen natürlich Dinge schief. Und ich nehme an, es ist ein hoffentlich sehr guter Ersatz, ich nutze es ja nicht wirklich, ein sehr guter Ersatz für das Tracken von Fehlern, was man vielleicht auf dem einen oder anderen GTM-Container kennt, ne? Wo man sagt, wir senden uns jetzt diese ganzen Fehlermeldungen, wann immer ein JavaScript-Fehler passiert, senden wir uns das und dann schalten wir das irgendwann aus, weil keiner da ist, der sich drum kümmert. So, wenn aber hier jemand jetzt seine Website mit Matomo vermisst und er will tatsächlich gucken, dass die Fehler auf der Website minimiert werden, dann mag dieses Crash Analytics genau dein Ding sein.
Mhm. Ich habe dahinter einen Link zu einer kommerziellen Version von einem Tool gepackt, Sentry.io.
Mhm.
Das kenne ich so aus Frameworks, wo du es einbaust und der sammelt dann auch schon zusammen, welche Fehler wann, wo, wie aufgetaucht sind und so auf der Website. Fand ich sehr praktisch, weil ich weiß nicht, ob die Daten Matomo, ja, jeder wie er möchte. Ich weiß nicht, ob die da hingehören. Also ist Matomo so performant, weil die Fehler tauchen ja nun echt viel auf. ist ja viel mit aggregierten Daten automatisiert und Zusammenfassen von Fehlermeldungen und so. Geht nicht, ja, nur, nicht nur um Fehler.
Plugin, das wird dann, macht dann seine eigene Tabelle auf und wird dann halt deine Datenbank was schneller voll. Aber das machen andere Plugins ja auch.
Okay.
Weiß ich nicht. Ich würde das sowieso immer nur ereignet, also jetzt unabhängig von diesem Matomo-Plugin und ob eine Datenbank jetzt schnell voll wird oder nicht. Auch das Error-Tracking mit Google Analytics in Form von Events oder so, bloß weil es Trigger dafür gibt im Tag-Manager, würde ich nie dauerhaft implementieren. Ich halte es für eine gute Idee, das mal einzubauen, das mal 2 Tage laufen zu lassen, die Daten zu analysieren, daraus tatsächlich irgendwelche Aufgaben zu machen, wo Dinge gefixt werden. Und dann kann man es nach einer Zeit irgendwie nochmal anmachen und gucken, ob es wirklich weniger geworden ist. Und es gibt so ein gewisses Grundrauschen an Fehlern, die teilweise auch unvermeidlich sind, wo man gar nicht mehr dran arbeiten kann und die auch nicht wirklich dramatisch sind. Und die jeden Tag mitzumessen, ist blödsinnig. Aber zu sagen, so, wir haben jetzt so dieses Niveau und diese Verteilung von Fehlern und Folgefehlern, folgenden Browsern, das können wir fixen, haben wir gefixt, dann das danach nochmal, sag mal, in so einem Feldtest einfach nochmal eine Woche laufen lassen, die Events sammeln, gucken, ob das wirklich besser geworden ist, dann wieder ausschalten, ist eine gute Idee. Aber etwas, was sowieso, von dem ich weiß, dass es jeden Tag mehrfach auf der Seite eigentlich in jeder Session passiert, vielleicht, wenn ich Pech habe, bei jedem Seitenaufruf, das immer mit zu vermessen, ist natürlich blödsinnig, wenn es nachher keine Actions gibt, die da rauskommen. Also das war so ein Fehlertracking allgemein. Ob man das jetzt nun in der Webanalyse macht oder ob man die an einer anderen Stelle sammelt, hey, mir wurscht, aber
Schaut
eine Website zum fehlerfreier an. Machen ist erstmal keine schlechte Idee.
Auf jeden Fall, das ist schon mal super.
Ja. Schlechte Ideen ist auch wieder eine gute Brücke.
Ach ja, genau, schlechte Ideen. Es gab eine Meldung, ich habe sie nicht ganz verstanden, Markus. Sie nennen es neue Consent-Mode-Empfehlungen. Das haben die in die GA4-Change-Notes reingeschrieben, in die What's New. Meinen die damit, diese Empfehlung, dieses Banner, was da dann oben angezeigt wird, oder dass das neu ist, oder dass sie was Neues empfehlen?
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die sogar einmal gesehen, diese Meldung. Ich meine, es war im Tag-Manager. So nach dem Motto, du setzt doch eine Consent-Plattform ein, die irgendwie den Consent-Mode unterstützt, warum nutzen wir das nicht? Irgendwie sowas.
Genau, okay, gut, dann meinen wir es gleich. Okay, nee, dann, ich wusste auch nicht genau, ob sie eine neue Empfehlung haben, wie man es einsetzt.
Nein, Werbung, die machen Werbung für den Consent-Mode.
Okay, gut, dann habe ich es richtig verstanden. Das finde ich ist eine Meldung und einen kleinen Platz bei uns hier im Podcast.
Relax, it's just advertising.
Dass die in What's New ist, dass wir blenden jetzt Werbung wieder ein.
Ja, yeah, genau.
Das ist schön, okay, gut, dann haben wir es gleich verstanden, das ist schön.
So, dann hat onlinemetrics.com wieder zugeschlagen. Und ich weiß nicht, ich denke, die Fragen, die er da beantwortet, kommen einfach auch aus seiner Praxis, weil ich die immer sehr praktikabel finde, die Dinge. Hier halt die Frage so, was ist jetzt mit der E-Commerce-Conversion-Rate? Die gibt's ja jetzt gar nicht mehr in der Form, aber wir haben ja jetzt eine User-Conversion-Rate, eine Session-Conversion-Rate und wir haben natürlich auch Conversion-Rates für einzelne Events, wie ein Purchase und tralala und lass uns doch mal etwas bauen, was rankommt an die E-Commerce-Conversion-Rate. Und die Bauanleitung findet sich bei ihm im Blog, um es kurz zu fassen.
Ja, dann gleich ich hinterher mit GA4, the CDP you didn't know you had. Auch GA4 kann Customer Data Plattform sein. Das heißt, ich kann jetzt Audiences exportieren und so. Das ist nicht der super Fall für GA4, würde ich sagen. Kann man bestimmt damit machen.
Nein, aber es ist ein Anwendungsfall aus der Praxis natürlich, ne? So, wenn jetzt andere sagen, so, bei uns kannst du Audiences exportieren, kannst du hier und da wieder verwenden und die kannst du in dein Data clean rumschmeißen und du kannst die abgleichen und matchen und mixen mit deinen Daten aus dem CRM und was weiß ich nicht. Dann muss das natürlich auch da gehen und deswegen geht das jetzt auch.
Ja, darum, da gibt's einen Beitrag zu, findet ihr bei uns in den Shownotes unter telfrequenz.de. Ihr wisst schon, vom Gunnar Griese. Aus welchem Land kommt Gunnar? Was glaubst du?
Norddeutschland.
Nee, nein. Noch weiter nördlich.
Noch weiter nördlich.
Der ist in Kopenhagen, Dänemark, sitzt der scheinbar zumindest. Ist er da bei IIH Nordic? Ist da nicht auch
Ach so, ja klar, das ist dem Herrn Rasmussen seine Bude.
Ja, da scheint der zu sein, von daher.
Ja.
Gunnar Griese aus Dänemark.
Hatte ich sogar gelesen, als ich den Post gelesen habe. Hätte ich nicht drauf reinfallen müssen, ich Dummkopf.
Okay.
Egal, so, das ist auch geklärt. Das nächste Fundstück stammt aus der Analytics-Kiste, weil Michaela hatte ja sowieso schon mehrere Posts zum Thema Server-Side-Tagging und ich glaube, im ersten war es auch schon angekündigt, dass es auch mal um Gentis gehen wird und das tut es jetzt im aktuellen Beitrag. wie immer ein fettes Brett mit vielen Lesezeitminuten obendrauf. Aber es wird dann eben auch mal wirklich im Detail gezeigt, was ist denn Gentis überhaupt, was macht es denn anders als andere, wie sieht das aus, wenn man es aufsetzt und so. Ich finde, da kriegt Gentis so ein bisschen Gesicht, deswegen gar nicht so verkehrt. Es gibt inzwischen auch so Workshops, wo man sich das angucken kann, so ein Setup und so. Das war früher alles so ein bisschen Geheimwissenschaft, das ist es jetzt nicht mehr, aber finde ich ganz interessant. Also da ich Gentis jetzt vom Backend eher auch zumindest mal rudimentär kenne, waren jetzt für mich keine echten Überraschungen drin, aber ich hätte mir, bevor ich es zum ersten Mal gesehen hätte, einfach gewünscht, mal einen Blick reinwerfen zu können, und genau das bietet der Beitrag.
Ja, ist das eigentlich Gentis oder Gentis?
Es ist Gentis. Es kommt von Jarvis und Gentleman. Also Jarvis, dem Anzug von Iron Man, also dem digitalen Assistenten aus der Marvel-Welt. Und das dann mit Gentleman verheiratet, kommt dann Gentis raus. Deswegen sage ich jetzt auch ganz sicher immer Gentis, weil ich habe extra nochmal gefragt, muss ich jetzt Gentis sagen? Oder
darum fragte ich jetzt mal, weil du ja näher dran bist. Da habe ich nur gesagt, du weißt es auf jeden Fall.
Ich hab mich schlau gemacht und jetzt wisst ihr es auch alles.
Okay.
Nächster Punkt.
Apropos so Server-Side-Tracking-Gedönskram. Da habe ich noch kurz einen Einwurf dazu. Ich war wieder ein bisschen in Stable.io rumklicken und so, meinem Lieblingsanbieter aktuell für Server-Side-Tracking-Container, weil es so schön einfach ist.
Entschuldigung, Justus, der sagt das immer wieder.
Ja, nee, weil zum einen die 20 Euro sind halt unschlagbar im Monat, das Startgeld. Und der Cookie-Härter. Kennst du den von denen, wie die das machen, wie die Cookies auch im Safari, die Marketing-Cookies länger haltbar machen? Ich finde das, hat das vorher noch nicht so überlegt, so durchdacht.
Ist das nicht ein Stück, was du auf deinen Server schmeißen musst?
Nein.
Nein?
Die schreiben ein eigenes Cookie, wo alle Pixelwerte drin sind.
Ja, richtig. Ja, das ist diese Geschichte, sagen wir mal, wir nehmen uns jetzt einfach ein serverseitiges Cookie. Ja?
Den ich benenne, wie ich möchte.
Ja, so, und wenn ich merke, es ist nicht da, aber ich weiß noch, wer es ist, wenn ich es irgendwie, das ist wieder dieses Cookie-Syncing, Hashtable, Tritratrulala, aber hey, solange ich das nur benutze, solange für Konsens, sag ich mal, ja, wenn es einen guten Grund gibt und ich gefragt habe und bloß wer jetzt ein Browser entscheidet, dieses Cookie lebt nicht länger als 7 Tage, wenn ich der Sache ein Schnippchen schlagen kann, finde ich das selbst ethisch vertretbar.
Ja, aber ich fand, per Knopfdruck einschaltbar, das ist ja clever, einfach ein eigenes Cookie, benenne ich, wie ich möchte, kann dadurch ja nicht wirklich gelöscht werden, eventuell so schnell, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, man weiß es nie, aber das nur hat's dazu.
Ja. Nee, jetzt weißt du, hast recht, ja, gut. Mach die Sache auf jeden Fall ein bisschen robuster. Ich hatte auch irgendwas gesehen, dass irgendwer einem sagt, so, pass mal auf, wir haben hier ein Stück PHP, das schmeißt du auf deinen Server, wir triggern das, damit dann da irgendwie dein Cookie wirklich eben von der richtigen IP-Adresse geschrieben wird.
Ja, stimmt, weil das ist ja auch wichtig und,
ne? IP-Adresse matters. So, ja, zumindest die erste Hälfte. Ja. Guck mal, da hab ich ja was für dich reingetan. Da steht jetzt einfach dein Name vor, obwohl ich das da reingepackt habe.
Nehme ich doch gerne. Ja, neue Trainings für Generative AI. Ich bin noch nicht mit meinem GCP-Pass Data-Dings, habe ich noch nicht angefangen. Da wollte ich auch nochmal. Da hast du schon mal gemacht, oder? Hier GCP, so ein Pfad oder so?
Genau, da habe ich ein paar so Sachen, habe ich da mal gemacht.
Ja, also ich finde auf jeden Fall
schon veraltet. Also ich kriege ja noch immer Mails dann irgendwie von speziell irgendwie von AWS oder Azure, wenn man da irgendwelche Kurse gemacht hat, dann kriegst du unmittelbar nachdem du den gemacht hast, kriegst du irgendwie, ist jetzt veraltet, wir haben das ganze Material nochmal. Die Welt ändert sich halt auch ständig.
Ja, ich wollte bei der GCP wollte ich den Product Owner Pfad machen für irgendwie so einen Kram, damit man mal so ein bisschen von allem weiß. Das war, aber jetzt zu dem Link, den wir jetzt haben, es geht um Generative AI on Google Cloud, New Training Content from Inductory to Advanced. Das heißt, da könnt ihr sehen, was kann man eigentlich, oder kann man lernen, was kann man denn alles mit der generativen künstlichen Intelligenz, also der GKI, Generative AI machen. Warum sagen wir in Deutschland nicht KI und warum sagen eigentlich alle anderen nicht KI? Weil wir haben es doch erfunden, oder nicht?
Vor haben wir das?
100 Jahren? Ich meine, wir waren da führend mal irgendwann mal. Wie bei so vielen.
Ich kann mich an so viele Sachen nicht mehr erinnern, die
so wie bei den Autos auch. Waren wir auch mal führend. Egal. Anderes Thema. Autos braucht kein Mensch und Parkplätze in der Innenstadt auch nicht. So.
Ich fand diese Mischung hier deswegen auch ganz gut, weil es eben auch für verschiedene Wissensstände gedacht ist. Ne? Ich habe bei Microsoft mal so ein Ding gemacht. Das war halt wirklich sehr rudimentär. Also mehr so mit den Einsatzmöglichkeiten, auch eben jetzt im Bing-Umfeld, ne, da ist ja jetzt jede Menge KI-Tools sind da ja jetzt zu kriegen und zu haben.
Ja.
Und das war halt irgendwie, das war sehr basic. Und hier finde ich halt ganz gut, dass man mit Basics anfangen kann. Aber wenn man dann nachher sagt, naja, ich bin dabei, eigentlich möchte er jetzt wirklich einsteigen, dann gibt es dann eben auch andere Angebote auf diesem Lernpfad da. Oder in dieser Trainingsübersicht.
Ja, aber bei einigen braucht man einen Kredit für. Also Credits von einige zum Lernen von denen.
Ja, dafür machst du dann aber auch wieder Labore und so weiter. Ne? Das ist dann ja nichts nichts Neues. So. Und das Schöne an den Laboren ist, ich verkaufe sie jetzt hier nochmal, selbst wenn du das falsch machst, dich kann es nichts kosten.
Ach so, du meinst, wenn du dann sozusagen den Account hast, in dem du, das war mir zu kompliziert. Dann sagen die, ja, und wenn du dann jetzt anfängst, dann musst du dann aber nicht mit deinem normalen Account dich einloggen, sondern dann musst du mit einem anderen Account einloggen. Und dann
musst du gar nicht, wenn du diese Quick Labs machst, dann wird eben ein Account für dich bereitgestellt, alles wird vorprovisioniert, die Dinge werden installiert und so weiter und irgendwann bist du dann fertig und kannst direkt in die vorbereitete Umgebung reingehen, kannst da deine Aufgaben erledigen, kannst es nachher prüfen lassen und wenn du fertig bist, dann sagst du einfach, hier runterfahren, die Scheiße, fertig, dann ist alles wieder weg.
Ja, ich meine nur, dass das so kompliziert beschrieben war, dass ich jetzt bloß nicht die Sachen mit meinem eigenen Account machen soll, dass ich das am anderen nehmen soll. Das mag einfach sein, aber ich stand davon da und ich möchte jetzt hier, das ist mir zu kompliziert, was ihr von mir wollt.
Ja, es mag abschreckend sein, gebe ich recht.
Aber ich wollte da tatsächlich, ich habe hier nochmal drauf, den Learning Pass wollte ich, nicht Data Analyst, das ist mir zu kompliziert, so ein Kram. Was, Cloud Architect? Nee. Ich glaube, es war irgendwas mit Product Owner.
Es gibt da so einen Practitioner-Pfad auch und sowas, glaube ich, aber keine Ahnung. Du wirst es wiederfinden.
Ja.
Das war mein vorsichtiger Versuch zu fragen, ob wir weitermachen wollen.
Nee. Ich bin jetzt gerade im Hyperfokus, so geht gerade nicht. Ich muss hier, ich glaube, es war dann Startup Cloud Engineer Learning Pass war das, glaube ich. Ja, so, Markus, der Herr Bersch, der möchte jetzt weitermachen. So, nein, und auch da, wie er steht, last updated 2 Tage ago.
Ein bisschen so. Musik drunterlegen, das ist alles.
Ja. Darum gehen wir mal lieber was einkaufen, gehen wir ins Merchant Center.
Ja, anderes Fundstück, gleiche Quelle. Also, wenn David Vallejo an seinem Analytics-Debugger rumbastelt und anfängt, irgendwelche neuen Dienste da reinzunehmen und die Hits zu analysieren, dann findet er eben schon mal so Sachen wie ein Data Layer, den sich, was war's, TikTok, Pinterest, wer war's, Snapchat einfach unter Nagel reißt. Und was er auch gesehen hat, und ich frage mich, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, deswegen hier die offene Frage. Es gibt auf einer Merchant Center Domain einen Endpunkt Collect und an denen werden Daten gesendet, die aussehen, als würden sie von GTEC dahin geschickt werden. Und ich habe in Merchant Centern wirklich das Backend durchgeklickt und durchgespielt. Ich habe nichts gefunden, wo ich da irgendwas aktivieren kann. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Zusatzfunktion ist, die irgendwas mit irgendwelchen Google Ads Kampagnen zu tun hat, von denen ich auch noch nie was gehört habe. Wenn ihr wisst, was es mit diesem Endpunkt auf sich hat. Er hat ja selber nachgefragt bei Twitter. Dann habe ich mir das so als Revisit nach einer Woche oder sowas nochmal in den Kalender gelegt. Aber da ist auch nichts passiert. Und jetzt gibt's da auch eigentlich nichts außer seiner eigenen Antwort, wo man noch ein paar Details sieht zu diesen Hits. Mehr passiert da nicht. Das ist merchantcenteranalytics.gug/mc/collect. Das sieht halt irgendwie nach Merchant Center Analytics aus. Und wenn irgendjemand weiß, wofür das gut ist, dann wäre ich persönlich dankbar für eine Nachricht.
Das ist schön. Okay, dann hätten wir auch das Merchant Center Analytics. Dann hätten wir noch Bot-Traffic und GR4, vorhin schon mal kurz angesprochen. In GR4 taucht immer wieder Bot-Traffic auf. BlowFusion hat dazu einen Artikel geschrieben, wie man den eventuell erkennen kann, indem man Dimensionen durchschaut und so. Was sind denn so häufige Dimensionen dafür? Und dann irgendwann weiß, habe ich Bot-Traffic oder nicht? Da müsste mich gar nicht so einfach in GR4, finde ich, den Bot-Traffic ausfindig zu machen. Außer wenn man so ein Skript hat von dir, die einen Bot-Detektor für den Tech-Manager, um dieses JavaScript-Ding, dann sieht man es schon schneller.
Ja, dann gibt es ja auch verschiedene Varianten von, ne? Ob ich jetzt wirklich so einen Feature-Test mache oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Bots, die ich einfach erkennen kann, das sind die an ganz blöden Auflösungen wie 0x0, ne? So, wenn ich die irgendwo sehe im Tech-Manager, dann kann ich halt mich entscheiden, die ganzen Daten gar nicht erst zu senden. Oder ja, wenn im User-Agent drin steht PhantomJS, dann kann ich es halt bleiben lassen, ne? So. Ja. Aber alles andere, auf Basis der Daten, die dann schon in der Web-Analyse gelandet sind und wo einem ganz viele Informationen fehlen, dann nochmal zu bestimmen, ob es ein Bot war oder nicht, ist extrem schwierig. Natürlich kann man sehen, wenn man einen Spike hat und der kommt irgendwie aus Kanada und das ist alles 800 mal 600, dann war das wahrscheinlich kein echter Mensch. Mhm. Aber dann ist es ja auch wieder zu spät. Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ich blende alles aus, was 800 mal 600 aus Non-EU-Staaten oder sowas daherkommt. Das ist eventuell ein bisschen übertrieben.
Ja, aber wenn, also ich habe da so eine Idee im Kopf, an der ich basteln muss, wenn mal wieder Wochenende ist und ich frei habe, dass man versucht zu identifizieren, woran liegt, also was könnten denn jetzt Bots sein? Also wirklich über mehr Dimensionen hinweg als nur 2, 3 und das und zwar dann gleichzeitig und dann eine Mustererkennung machen und dann daraus dann aus dem Resultat bei denen, wo man sagt, das ist aber sehr, sehr hochwahrscheinlich, daraus ein Segment bauen. Sozusagen ja, ein klar. Segment, was dann sozusagen einem generiert wird, man sagen kann, hier. Und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dann der Bot-Traffic.
Ja, das kann man machen auf Basis der bestehenden Daten oder man kann eben, und das ist ja auch angesprochen, am einem eigenen serverseitigen Endpunkt kann man natürlich auch noch ganze Menge machen. Man kann auch im Client viel machen, nur die IP zum Beispiel nicht auswerten, ohne halt einen Server zu fragen, wie ist denn die IP von dem Client hier gerade, das ist halt ein bisschen doof. Aber es gibt Möglichkeiten, Informationen darüber, wie wahrscheinlich es ist, ob jemand jetzt ein Bot ist oder nicht, mit als Dimension zu erheben und auch an die Webanalyse zu senden. Einschließlich irgendwie so Sachen wie Recapture oder so, wobei man da auch wieder nach Zustimmung fragen sollte.
Ne? Macht alles nicht einfach.
Bot-Cores gibt es mehrere und wenn man die mitsendet, dann sind die Möglichkeiten viel besser, Segmente zu bilden, als nur auf Basis von Geolokation und Browserauflösung.
Ja, aber das Problem ist ja mal, also zumindest die mich oder uns fragen, also uns fragen, wenn wir so Audits machen und sagen, die haben halt da vorher nicht sagen, haben wir Bot-Traffic oder nicht, oder wir haben hier einen Peak, der ist merkwürdig, ist das Bot-Traffic, wir sagen, naja, da sind halt so wenig Daten vorhanden, das ist halt schwierig auszumachen, ob das jetzt Bot-Traffic ist, an den Daten, die in GFV dann drin liegen.
Es kann auch sein, dass du Bot-Traffic hast und merkst es einfach nicht, weil er untergeht, ne? So, also selbst wenn du jetzt 100 Produktdetailseiten hast und die werden alle 24 Mal am Tag besucht, weil da irgend so ein Preisanalysator, Gedönsrad mit seinem Headless-Browser vorbeikommt, dann kann das halt sein, wenn du einen ordentlichen Shop hast, dann sind diese 24 Aufrufe am Tag pro Produktdetailseite sind total irrelevant und die stören dann auch nicht. Das heißt aber nicht, dass du keinen Bot-Traffic hast. Das heißt nur, dass er nicht irgendwie zutage tritt.
Ja, generell das Einfachste ist meistens, zumindest meiner Meinung nach, da wir viel Marketingmenschen als Zielgruppe haben, wenn wir die GR4 nutzen, schaut einfach auf eure Kampagnen, die ihr beeinflusst und schaut euch die Zahlen an und nicht die Zahlen, wo keine Kampagne mitgebracht wird, weil die bringen ja meistens keine Kampagne mit, die meisten Bots.
Ja. Oder die wollen einem, das sind dann Bots, die einem Referral spammen oder Kampagnen.
Das ist keine Kampagne. Referral ist für mich keine Kampagne. Das ist keine Kampagne.
Nee, Spam-Kampagne. Ist keine Kampagne von
dir. Also
hast du ja gesagt, guck auf deine Kampagnen und nicht guck auf Kampagnen. Gut, dann haben wir noch was zum Server-Side-GTM.
Ja.
Um genau zu sein, zum Server-Side-GTM auf Cloud Run.
Ja.
Weil nur da hat man ja im Moment so ein bisschen mehr Arbeit, wenn man das Ding updaten will.
Ja, generell, ich finde halt in der Google Cloud, da finde ich halt Cloud Run oder App Engine, bis man sich da auch rauskommt. Wenn man niemanden in-house hat, der sich darum kümmern kann, dann geht doch zu Justus. War das gut, Markus?
Ja, das war spitze.
Nee, also ich rate inzwischen allen, die niemanden im Haus haben, mit jemandem, der die Google Cloud ein bisschen im Griff hat, der mal so ein Update fahren kann oder so wie von Moritz, super Ding, so eine Cloud-Function, um die zu gucken, bin ich aktuell und dann abzudaten und wenn sie funktioniert, dann bleibst du auf dem alten System bestehen und so, finde ich super. Aber man sollte halt wissen, was man da tut.
Ja,
und nicht so wie Microsoft gerade irgendwie 32 Terabyte an privaten Daten veröffentlicht hat, aus Versehen, weil die einen falschen Link ins GitHub gepostet haben. Hast du schon gehört?
Nee, habe ich nicht gehört.
Das kam wie gestern oder so. Bei irgendeinem KI-Tool haben die aus Versehen dann Microsoft Teams-Chats mitgeschickt und sowas von, aus Versehen. Also vom eigenen Rechner. Die haben einfach sozusagen den kompletten Dropbox-Zugriff mit Dropbox-Set einfach rausgegeben, ein Stück weit, und da hochgeladen.
Shit happens.
Und das mit der Google Cloud ist halt, finde ich, wenn man sich da nicht auskennt.
Nee, aber es ist halt, ein Endpunkt ist ein Server wie jeder andere auch, habe ich auch schon mal gesagt. Und dann muss jemand da sein, der ihn administrieren kann, wenn irgendwas schiefläuft. Ja.
Darum lieber,
Entweder hast du jemanden oder du bist es selber oder du kaufst dir halt einen Service, wo das alles mit drin ist.
Ja, und der Preis ist, also auch da, wenn die dann sagen, ja, aber das kostet dann irgendwie mehr als bei Google, finde ich ja nicht wirklich. Also im Endeffekt, die Zeit, die man da reinsteckt, ist dann gleich wieder aufgehoben, meiner Meinung nach, bei OwnTag vom Justus, um es nochmal namentlich zu nennen, oder bei StayBio oder wo auch immer.
Ja, jetzt müssen wir aber demnächst sagen, hier Podcast powered by.
Ja, aber es sind halt Sachen, die gerade die Menschen umtreiben und die dann immer sagen, ich gehe zu Google Cloud, ist billiger. Und wir sagen, Und dann kommen dann immer wieder die Spezialfragen, wo ich sage, ja.
Ist nicht immer besser. Ne?
Nee. Darum,
Jetzt haben wir noch eine ganz kurze Simo-Ecke, weil wir haben da gar nicht viel zu erzählen. Der hat zwar was gepublished, aber da beides unser kommendes Ding des Monats betrifft, nämlich das Google Tag und die neuen Variablen, die dazugehören, die werden wir jetzt hier zwar in den Shownotes verlinken, weil wir ordentliche Menschen sind, reden aber gar nicht drüber, weil wir das separat machen im Ding des Monats. Und dann bleibt nur noch darauf hinzuweisen, dass für den Server-Side Google Tag Manager Kurs jetzt gerade ein Update erschienen ist. Das heißt, wer sich Gedanken gemacht hat, naja, kann ich den Kurs jetzt noch machen? Der ist ja schon über ein Jahr alt. Der hatte ja nicht ganz Unrecht, ne? So, weil hat sich ja inzwischen viel getan. Transformations sind dazugekommen, schnick, schnack, schnuck. Das heißt, der ganze Kurs ist nochmal neu überarbeitet worden und deswegen gibt es jetzt wahrscheinlich da auch wieder so ein bisschen Schwung rein. Ich habe mir die neue Version noch nicht angeguckt. Der hat so ein ganz interessantes Pay-What-You-Like-Modell, ne? So, das heißt also, ich als jemand, der den ersten Kurs gekauft hat, der kann den zweiten Kurs haben und ich kann mir überlegen, ob ich da 0 Euro oder 37.000 Euro für bezahlen will. Das liegt ganz an mir.
Ich meine, er hat mal mit Lifetime Access geworben anfangs.
Ja, ich habe ja auch Lifetime Access und wenn ich jetzt will, kann ich ja auch diesen Kurs einfach den abgedateten nehmen und 0 Euro dafür bezahlen.
Okay.
Ne? Da hat sich nur gedacht, ich habe so viel Mühe da reingesteckt, vielleicht möchte jemand was bezahlen.
Ja, okay, finde ich aber, naja.
Ja, ich habe eh noch keine Zeit, den zu machen, deswegen muss ich diese Entscheidung noch nicht treffen.
Ja.
Und damit sind wir raus aus den News und können jetzt ganz schnell noch...
ich hätte noch einen Tipp des Monats.
Ja, wunderbar.
Da gibt's ein E-Book zu dem Tortendilemma, also wie man visualisiert.
Ach, das kenne ich, siehste. Ich war beim Scrollen, war ich zu langsam. Ja, ich habe ja meinen eigenen Tipp da reingehauen. Ich wusste nicht mehr, was es war, sorry. Ja.
Genau, du hast ein Buch geschrieben sozusagen, das über um Datenvisualisierung mehr oder weniger geht.
Genau, also um eine lange Story kurz zu machen, das ganze Buch ist mehr oder weniger ein Experiment. Ich bin ja kein ausgewiesener Fachmann im Bereich der Datenvisualisierung, habe trotzdem eine Meinung dazu und habe gedacht, ich stelle mich jetzt mal hin und tu so, als würde ich genug wissen, um ein Buch zu schreiben. Weil die Idee ist, wenn man das Buch jetzt liest und man hat kein Vorwissen, dann ist es trotzdem ziemlich wahrscheinlich, finde ich, aufgrund dieses Experiments zu verstehen, worum es da geht. Weil ich habe ja auch kein großes Vorwissen.
Das ist sehr gut. Bevor du jetzt weiterredest, ich weiß gleich, was wahrscheinlich kommt, schreib mir kurz zu den Veranstaltungen und guck mal, welche Veranstaltung bist du denn als nächstes? Also bist du Measure Camp Wien, Warschau oder Brüssel?
Wien wahrscheinlich, Warschau auf keinen Fall. Da ist nämlich der OMT am gleichen Tag und in Brüssel wahrscheinlich auch.
Okay. Und der Erste, der dich in Wien trifft und auf das Buch anspricht, der kriegt das Buch als Hardcover, oder?
Der kriegt das in gedruckter Form, genau.
Siehste, darum, das wollte ich dir mal gleich. Ja,
das ist eine Gelegenheit. Aber es ist ein E-Book und es kostet nichts. Ihr könnt das also runterladen unter dem Link, den ihr in den Shownotes findet. Und ich wäre super interessiert, ob das tatsächlich irgendwie überhaupt funktioniert. Oder ob dann es nachher heißt, da steht so viel Mist drin. Ich habe absichtlich nachher erst ganz viele Bücher über Datenvisualisierung und Data Storytelling, also einen Schnickschnack gelesen. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, Mensch, ich muss das Buch vom Markt nehmen. Also ich lasse das jetzt mal, wo es ist. Es sind schnuckelige 50 Seiten, also da kann man schnell durchgeblättert.
Hast du die
Success sind ganz viele Bildchen drin?
Successformen hast du nicht mit drin, oder?
Nein.
Okay, gut.
So, nichts Überflüssiges.
Ja, finde ich,
habe ich jetzt absichtlich gesagt.
Okay, ansonsten Veranstaltungen und Measure Summit am 11. bis 13.10. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich eins kaufen.
Genau.
Oder live dabei sein, was ich mir schwieriger finde. Ich würde mir wieder ein Ticket kaufen. Aktuell noch zum Pre-Sale oder Early Bird, wie auch immer man das nennt. Ansonsten ist Markus beim OMT am 13.10.
Genau. Du beim SEO Day am 2.11.
Genau, am 2.11. bin ich beim SEO Day und dann ist der Marketing Analytics Summit im November. Bist du da?
Nein, da bin ich nicht, aber da sind, glaube ich, eine ganze Menge interessante Vorträge, wenn ich mich recht entsinne.
Und die OMX Ende November?
Genau, da werde ich dabei sein.
Okay, das war's von uns. Dann haben wir auch die Termine fast voll.
Genau.
Dann darfst du den Abspann machen.
Ja, wollten wir ja aber auch so haben, ne? So. Ihr hoffentlich auch. Das war also unsere News-Folge für den Monat, lass mich kurz nachdenken, vermutlich den September. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, lasst es uns wissen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schickt uns eine E-Mail. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns auf den gängigen Plattformen. Wie immer Shownotes bei termfrequenz.de, da sind die ganzen Links, über die wir geredet haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Sendung wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.
Bis dann, ciao.